Potential Unleashed – warum es die kleinen Schritte so in sich haben. Regina Reitinger, hypnosystemischer Business Coach, und Axel Schwarz, Apotheker und Mediator, sprechen darüber, wie du dich mit kleinen Veränderungen auf den Weg zu mehr Zufriedenheit machen kannst, ohne dabei dein ganzes Leben umzukrempeln. Mit alltagstauglichen Tipps und einer Prise Selbstironie nehmen sie dich mit auf ihre Reise zwischen Beruf und Privatleben.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Potential Unleashed, warum es die kleinen Schritte so in sich haben. Mein Name ist Axel Schwarz und zusammen mit Regina Reitinger begrüße ich Sie heute. Frau Reitinger, die kleinen Schritte haben es ja so in sich. Was war bei Ihnen denn der letzte kleine Schritt, der es so in sich gehabt hat?
Hallo Herr Schwarz, schön Sie zu sehen. Ja, die kleinen Schritte, am Ende haben Sie so in sich, weil wir einen Schritt vor den nächsten setzen, also immer weitergehen. Deswegen sind diese kleinen Schritte eigentlich oftmals so herausfordernd, weil sie nie aufhören. Weil wenn ich aufhöre zu gehen und möchte auf den Berggipfel, dann werde ich den Berggipfel nicht erreichen. Gleichzeitig aber denken wir Menschen, dass wir auf den Berggipfel, also dass wir auf den Berggipfel schauen und gleichzeitig im nächsten Moment, dass wir da sofort oben sein müssten, und dann denken wir, oh mein Gott, das dauert ja so lange, und fühle mich dann von dem Ziel, auf den Berg zu kommen, überwältigt. Und deswegen, diese kleinen Schritte sind deswegen so herausfordernd, weil die uns zu unserem Ziel bringen. Und mein kleiner Schritt ist der, immer und immer wieder mir Ruhemomente einzubauen, mich immer wieder auf das zu besinnen, wer ich heute sein will. Und im besten Fall die beste Version, die ich heute sein kann. Und das ist an sich schon immer eine Herausforderung für mich.
Also ein sich wiederholender kleiner Schritt.
Könnte man so sagen.
Aber ist enorm wichtige Basis.
Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Schwarz? Sie haben doch sicher auch kleine Schritte, über die Sie vielleicht manchmal selber stolpern oder Sie dann immer mit der Zeit immer besser machen können.
Auf die Frage habe ich irgendwie gewartet. Komisch, gell?
so vorhersehbar.
Ja, fast schon ein bisschen. Ja, genau. Mein Thema ist, ich bin von meinem Arbeitsstrukturprozess jemand, der gern mit Deadlines arbeitet, beziehungsweise eine braucht, damit er dann auch mit seinem Thema fertig wird. Leider häufig ein Form und Ausdruck dann von Stress. Und in einem gemeinsamen Beratungstermin mit Ihnen zusammen, als wir zuletzt in einer Organisation gemeinsam gearbeitet haben, haben Sie, Frau Reitinger, empfohlen, setzen sich doch die Deadlines einfach mal ein bisschen früher und terminieren Sie die dann auch im Kalender. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, da veräpple ich mich ja eigentlich irgendwie so ein bisschen selber. Aber genau darum geht es ja ein bisschen auch, denn ich habe es dann wirklich auch gleich probiert und war überrascht, dass ich mit der von mir selbst gesetzten 2 Tage früher Deadline mit sehr viel weniger Stress und dann aber auch größerer Zufriedenheit aus der Nummer rausgegangen bin und dann vor allem hinten raus nochmal Zeit hatte zu reflektieren, ob das, was ich da produziert habe, überhaupt gut war. Und dieser kleine Tipp, dieser kleine Schritt hin zur Veränderung ist natürlich dann auch ein Schritt hin zu mehr innerer Struktur, aber auch weg von externem Stress. Und das ist tatsächlich jetzt was ich kalendarisch versuche, jetzt intensiv umzusetzen.
Finde ich super, Herr Schwarz. Also absolut. Und wissen Sie auch, weshalb das so gut funktioniert? Überhaupt Deadlines, wieso gibt es die überhaupt? Ne? Wissen Sie, warum das so gut funktioniert?
Die Psychologie des Menschen braucht vielleicht Druck, je nach Typus.
Alles gut. Psychologie des Menschen braucht Druck, das ist eine schöne Sache. Nee, wir funktionieren tatsächlich über Konditionierung. Und unsere Spiegelneuronen tun das Weitere hinzu. Das heißt also, wenn ich mich konditioniere, zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu werden, manche kennen das, ne? Wenn die morgens früh zum Zug müssen, der irgendwie bedeutet, dass man 2 Stunden früher aufstehen muss, dann irgendwie wacht man auch schon selber früher auf, um tatsächlich diesen Zug nicht zu verpassen. Das ist eine innere Konditionierung. Und genauso ist es mit Deadlines, die in meinem Arbeitsalltag sind. Und wenn ich die ein bisschen nach vorne rücke, dann nutze ich die Kraft der Konditionierung. Zum Weiteren, wenn ich das in meinen Kalender eintrage, nutze ich die Kraft der Visualisierung. Das heißt, ich sehe diesen Kalendereintrag. Er ist nicht nur in meinem Kopf, ja, und er ist auch jetzt nicht so variabel verschiebbar, sondern das ist jetzt einfach da ein Termin, der da steht. Und wenn ich es schaffe, mir diese selbstgesetzte Deadline, die ja vorher ist als die reale, echte Deadline, sage ich jetzt mal, ja. Wenn ich das schaffe, die einzuhalten, dann kommt ein weiterer Punkt dazu, nämlich das Gefühl, ich kann mich auf mich selber verlassen. Und das gibt wiederum ein ganz stabiles, über die Zeit stabiles Selbstvertrauen, dass ich mich eben auf mich selber verlassen kann. Ganz häufig höre ich das von meinen Klienten auch, und ich kenne es bei mir selber auch, ja, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, naja, Fitnessstudio, ja gut, das mache ich ja für mich selber. Das kann ich jetzt schon verschieben. Oder hier ins Yoga zu gehen oder irgendwie die Meditation zu machen. Ach so, nein, also da mache ich jetzt doch lieber noch irgendwie was anderes. Das kann ich ja dann morgen. Und da sind wir sehr flexibel mit unseren Terminen, die uns eigentlich selber gut täten. Und über die Zeit, wenn wir die nicht einhalten, fühlen wir uns einfach immer schlechter. Erstens, weil wir wenig Sport machen, das Yoga nicht machen, die Meditation nicht machen. Und zum anderen eben ein Gefühl in uns entwickeln, wir können uns nicht auf uns selber verlassen. Beides ungünstig. Also von daher, da steckt viel, viel mehr drin nochmal in diesen kleinen Schritten, die Sie da jetzt so für sich ausprobieren.
Ja, aber danke nochmal für die Aufschlüsselung, weil das ist ja tatsächlich diese verschiedenen Schritte da nochmal für sich im Kopf durchzugehen. Und für mich war es wirklich auch die Visualisierung im Kalender, wo dann die Konditionierung praktisch so angestoßen wurde. Und das fand ich schon sehr faszinierend, dass das funktioniert hat. Also ja. Ich hoffe, das wird in der Zukunft natürlich auch so sein.
Und um jetzt den letzten Aspekt, Herr Schwarz, noch hinzuzunehmen, lass uns mal die Hoffnung weg. Es wird einfach so weitergehen, wenn Sie es einfach tun.
Selbstverständlich.
Genau. Aber es minimiert eben auch den Stress. Weil je mehr ich mich auf mich selber verlassen kann, desto weniger Sorge muss ich haben, dass es nicht gelingt. Oder? Also ja. Wenn ich mehrfach eben schon mir selber bewiesen habe, hey, das kriege ich hin, dann muss ich doch gar nicht mehr so viel Angst haben. Und diese Angst würde ja wieder Stress auslösen.
Valider Punkt, ja, stimmt. Klingt plausibel, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber nee,
das
aber
Einzige genau ist halt, sorry?
Genau darum geht's. Und das Einzige wird wahrscheinlich das Machen sein, oder?
Sie sagen es ja, was? Genau, Sie sagen es, als könnten Sie Gedanken lesen, genau. Das Einzige ist halt, hey, man muss es einfach nur machen. Das ist eigentlich das Einzige.
Hey, klar. Und wenn wir schon beim Machen sind, kommen wir natürlich jetzt auch als Überleitung ganz schnell zu dem großen Thema Gesundheit, weil da geht es auch ganz viel um Machen und nicht um nur geschehen lassen. Wir haben uns heute den Einfluss des Stresses auf die Gesundheit vorgenommen als Thema, Frau Reitinger. Und es ist spannend, es ist allgegenwärtig und wir haben uns vorgenommen, das so aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, medizinischer Sicht, aber natürlich dann auch, wie wir es schaffen können, Resilienz und Stressbewältigung zu verbessern. Und ich denke, hier ist gleich eigentlich der beste Punkt, um einzusteigen. Was passiert denn eigentlich in unserem Körper, Frau Reitinger, wenn wir unter Stress stehen?
Ich fange vielleicht noch mal einen Schritt weiter hinten an, weil Sie wissen ja, ich arbeite systemisch. Systemisch bedeutet, ich schaue mir natürlich auch immer neben dem menschlichen System von Gedanken, Gefühlen, Emotionen und so weiter eben auch das Familiensystem an. Und da sind wir ganz schnell bei eben transgenerationalen, epigenetischen Themen. Und Stressmuster in uns werden ganz zum ganz großen Teil schon mal über unsere Eltern auf uns kleine Menschen übertragen. Das heißt, wir kommen schon mit einem gewissen Programm, Stressprogramm auf die Welt. Das beinhaltet die Bewältigungsstrategien von all unseren Vorfahren, also vielen Generationen unserer Vorfahren und eine gewisse DNA-Programmierung. Und dann kommt es eben auch darauf an, wie ich in meiner Kindheit so Stress und Stressbewältigungsstrategien von meinen Erziehungspersonen mit beobachten konnte und damit werden DNA-Strukturen in mir eher eben aktiviert oder eben nicht aktiviert. Und das alles zusammen ist dann eben das Muster, wie mein Hormonsystem von mir eben dirigiert wird. Das heißt, man kann bei kleinen Kindern schon anhand des Cortisol- und Adrenalinspiegels sehen, wie die Kinder auf gerade jetzt Bindungen reagieren in Form von Stress und so weiter. Also das heißt, wir haben da ganz viel Erkenntnisse mittlerweile, dass wir Stress mitbekommen, zum einen als Kinder schon und über die Epigenetik und dann eben später entsprechend dieses Musters versuchen müssen, mit Stresssituationen von außen umzugehen, also die sogenannte Fähigkeit der Stressregulation. Was passiert, wenn ich in Stress komme, je nach meiner individuellen Konstitution, ist, dass eben Stresshormone über die Nebenniere Cortisol, Adrenalin ausgeschüttet werden, um, klassischer Aspekt, Fluchtkampf zu ermöglichen und mich der Stresssituation zu erwehren. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem bekannten Säbelzahntiger, ne, der vor uns steht, dann hat das alles durchaus Sinn, weil diese ganzen Stresshormone haben eine Aktivierung. Entschuldigung, die haben eine nochmal Entschuldigung, haben eine aktivierende Funktion, Wirkung auf unseren Körper, um eben uns, unserer eigenen Haut, erwehren zu können. Und damit werde ich körperlich tätig. Was wir heute haben, wir haben sehr viele von diesen Stressmomenten, werden aber nicht körperlich tätig. Das heißt, diese Aktivierung, die in uns stattfindet, in unserem Herz-Kreislauf-System, kann nicht durch körperliche Abreaktion oder durch Kampf, ja, jetzt in dem Fall, abreagiert werden und bleiben dementsprechend im Körper, müssen dann mühsam wieder abgebaut werden. Das alles hat zur Folge, dass sich über die längere Zeit Gefäße verengen und einfach dadurch über Stress, muss ich noch nicht einmal mich schlecht ernähren, aber über Stress allein schon zu Bluthochdruck kommen kann. Also das sind einfach Folgeerscheinungen von dauerhaften chronischen Stress und nicht guter Fähigkeit, den Stress für sich selber zu regulieren. So, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt.
Ich hätte wahnsinnig gern nochmal auf die Resilienz bei den Kindern nochmal kurz einen Bezug zu nehmen. Meine Frau und ich haben uns da immer wieder gegenseitig ertappt, wie wir reagieren, wenn ein kleines Kind, was ja mal passieren kann, ein Glas Wasser am Tisch umschmeißt. Mhm. Da je nach unserer eigenen Situation und unserem Zustand unseres internen eigenen Nervensystems, es ist entweder meine Frau und oder ich eskaliert. Und dabei haben wir dann schon wieder gemerkt, wow, da müssen wir wieder runterfahren, weil was passiert, wenn ein Glas Wasser umfällt? Nicht wirklich was. Also außer irgendwelche wichtigen Dokumente liegen auf dem Tisch, dann habe ich aber den Fehler gemacht und nicht das Kind. Und hier zwar natürlich eine weitere Aufgabe, aber definitiv, wie Sie vorher schon gesagt haben, für die Zukunft, für die Wahrnehmung von Stress enorm wichtig. Wie hat es das Kind als eben in seiner Jugend, in seiner Kindheit erlebt? Und wie sind Mama und Papa, Oma und Opa damit umgegangen? Also hier, das lag mir noch am Herzen, hier diesen Zusatz noch zu formulieren.
Richtig. Also es gibt nach Bowlby die vier Bindungstypen. Da gibt es auch wunderbare Videos, die man sich im Netz anschauen kann dazu, wo Kinder beobachtet werden, wie sie eben auf bestimmte Situationen, wenn Beziehungspersonen den Raum verlassen und so weiter, reagieren. Das ist sehr, sehr spannend, das zu sehen, also den unsicheren Beziehungstypen oder eben den vermeidenden, unsicher ambivalenten Bindungstyp. Also das kann man da schon sehr gut sehen, wenn es auf die Beziehungsebene geht. Und das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, wenn wir auch im Erwachsenenleben uns über Bindungs- und Beziehungsstress Gedanken machen, mal da vielleicht auch in die Kindheit zurückzuschauen. Was denn die Stressregulation angeht, gebe ich Ihnen komplett recht. Die Regulationsfähigkeit lernen wir von unseren Eltern. Das heißt, wenn ein Kind einen Stressmoment erlebt und nicht erlebt, dass das Außen es reguliert, indem eben ein Elternteil zu ihm hingeht und sagt, ich tröste dich, ich nehme dich in den Arm, ich nehme also den Stress von dir weg, dann kann das Kind es sehr schwer erlernen, diesen Stress für sich selber zu regulieren, bleibt damit allein. Wenn, so wie Sie es jetzt gerade beschreiben, auch dann ein Elternteil aufgeregt und noch mal mehr gestresst auf die Situation reagiert, übernimmt das Kind noch mehr das Bild, dass es halt selber eigentlich schlecht ist und dass es diesen Stress verursacht hat und bleibt aber mit diesem Schmerz, A, ich habe jetzt irgendwas verursacht, was mein Umfeld irgendwie in Rage bringt und B, ich muss jetzt damit rechnen, weil die so in Rage sind, dass die mich nicht mehr lieben. So, und das Kind hat überhaupt gar keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form anders in Beziehung zu bringen und zu relativieren. Das heißt, es muss mit der Angst um die Beziehung leben und den hohen Stress, der irgendwie für sie gar nicht begreifbar ist, irgendwie umgehen. Und das verankert sich und manifestiert sich dann eben in einer späteren schlechten Fähigkeit, Stress zu regulieren. Wir reden da von Hyperarousal. Das heißt, jemand geht dreht sehr schnell in den Stress hoch und schafft es sehr schwer, wieder runterzukommen. Und das ist, denke ich, so das, was Sie jetzt beschrieben haben in dieser Situation.
Erlebe ich dann auch eben immer in der Apotheke immer wieder, dass Mutter und Kind zum Beispiel in die Apotheke kommen und dabei ist schon mal ganz eindeutig häufig zu sehen, je entspannter die Mutter ist, umso weniger hoch ist die Gefahr, dass das Kind die ganzen Regale ausräumt. Und das ist wirklich, also in überwiegenden Fällen, sehr interessant zu beobachten. Sehr intensiv zu beobachten hatte ich gestern einen Fall, wo ein junger Mann in die Apotheke kam und um eine Blutdruckmessung gebeten hatte. Ich bitte dann immer die Patientinnen und Patienten, sich erstmal hinzusetzen, durchzuatmen, biete ein Glas Wasser an und im nächsten Schritt dann erst die Messung zu machen, damit sie ein bisschen sozusagen runterkommen. Letztendlich war der Blutdruck aber dann am Ende trotzdem leider sehr, sehr hoch und nach 2, 3 Sätzen war es dann im Endeffekt so, dass das durch eine psychisch ausgelöste Situation im Job passiert ist und trotz Krankenhausaufenthalten, Einstellungen beim Arzt, der Blutdruck immer noch zu hoch war und wir dann gemeinsam natürlich weitere Schritte vereinbart haben. Aber ein ganz extremes Beispiel dafür, wie hoch der Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System durch den Stress eben auch ist, weil der junge Mann, also nicht nur vom Alter her, sondern auch von seiner Konstitution her, sehr durchtrainiert und sportlich, war jetzt kein klassischer Risikopatient für einen Bluthochdruck.
Was haben Sie denn für Schritte mit ihm besprochen dann?
Letztendlich ging es ein bisschen eben einfach darum, jetzt mal konkret zu tun. Wir haben versucht, den Arzt anzurufen, weil man hat wirklich seine Angst und Sorge erkannt, weil der Blutdruck auch tatsächlich hoch war. Es war jetzt nicht so hoch, dass man aus meiner Sicht heraus gleich den Notarzt hätte rufen müssen, aber das wäre mein nächster Schritt gewesen, wenn wir den Arzt nicht erreicht hätten. Und so konnten wir dann eben für ihn einen weiteren Termin gleich gestern Nachmittag vereinbaren. Und im nächsten Schritt war ich mir dann eben beruhigt, dass hiermit dann auch eine ärztliche Betreuung und damit Sicherstellung seiner Gesundheit erreicht worden ist.
Ja, es ist sicher für den Akutfall absolut sinnvoll. Aber auf Dauer wird er dem Thema, was da eben auch beruflich sein mag oder was da ihn so sehr aus der Balance bringt, das eben anzugehen und Möglichkeiten für ihn zu entwickeln, mit derartigen Situationen eben besser umzugehen. Sie haben es gerade angesprochen, die Resilienz aufzubauen. Und Resilienz aufbauen bedeutet ja nichts anderes als nach einer Belastung, die von außen einwirkt, wieder in seinen normalen Zustand zurückkommen zu können in einer relativ kurzen Zeit. Und wenn das gelingen soll, dann braucht es dazu einen innerlichen Abstand zu den äußerlichen Umständen und gleichzeitig eine innere gute Anbindung an den eigenen Selbstwert und ein gutes Selbstvertrauen. Und auch das sind Ressourcen, die in der Regel in der Kindheit, also die Basis dafür in der Kindheit gelegt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man daran eben sehr gut arbeiten über zum Beispiel ein systemisches Coaching oder eine Therapie, um hier wieder mehr in die Resilienz zu kommen. Denn eins ist klar, je länger wir diesen chronischen Stress uns aussetzen, aber wenn wir Tabletten nehmen, bleibt ja der innere Zustand instabil. Und das hat dann eben auch zur Folge, dass wir weniger gut schlafen, dass wir anfälliger sind für Depressionen, Überforderungsgefühle, dass unser Immunsystem anfälliger wird für Infektionskrankheiten, dass wir weniger in sozialen Umgebungen uns wohlfühlen und so weiter und so fort. Also das heißt, es hat jede Menge Auswirkungen auf uns in einer negativen Form, wenn wir uns den Themen, die den Stress in uns verursachen, nicht stellen und nicht daran arbeiten, unseren Stress besser zu regulieren.
Hier kommt bei mir halt immer so ein bisschen der Gedanke, Frau Reitinger, und das merkt man ja auch, sei es auf irgendwelchen Partys, Abendessen, wo es dann eben drum geht, Mensch, was machst du denn so, was passiert denn so? Ja, ich habe total viel Stress. Und die Formulierungen, die da dann häufig kommen, sind ja unterschiedlich begründet sozusagen. Der eine hat gerade wirklich Stress, weil er, keine Ahnung, als Architekt eine Abgabe hat oder es ist einfach momentan sehr viel auf dem Schreibtisch oder auch zu Hause sehr viele Themen abzuarbeiten. Aber in manchen Fällen kann ich mich jedenfalls nicht des Gedankens erwehren, dass das einfach auch ein Zeichen davon ist, dass ich mich in Anführungszeichen ein bisschen profilieren möchte, dass ich mir zeigen möchte, ach, schau her, wie viel Stress ich habe. So wichtig bin ich auch.
Ja, was denken Sie, woher das kommt?
Was wir nicht alles in unserer Gesellschaft machen.
Wir leben in einer materiellen Welt. Und wir hier im Westen, sage ich jetzt mal, ja, wir haben es einfach so konditioniert bekommen auch, dass Materie uns Sicherheit und Wohlstand beschert. Gerade, wenn wir jetzt über Deutschland reden, nach zwei Kriegen, in denen sehr viel zerstört wurde, in der es sehr viel Verlust, Vertreibung und Ängste und menschlichen, aber auch materiellen Verlust gab, dass die Generationen, die vor uns sind und waren, einfach dieser Materie sehr viel Wert zugeschrieben haben und das auch wiederum an ihre Kinder weitergegeben haben und damit eben auch mitvermittelt haben, wenn du schaffst, wenn du was aufbaust, wenn du wer bist, dann könnte es vielleicht klappen, dass du durchkommst, dass du eben nicht unter die Räder kommst. So, und dann ist es doch völlig logisch, dass wir uns auch heute noch dadurch konditioniert, ja, wir haben es mit der Konditionierung vorhin schon gehabt, dadurch konditioniert uns natürlich auch mit dem weiterhin identifizieren. Also ein schönes Haus, ein schönes Auto und hey, ich habe total viel Stress, sind Aspekte, die einen erfolgreichen Manager, eine erfolgreiche Managerin, Karrierefrau ausmachen. Hey, wer bist du denn, wenn du sagst, hey, nee, du, es läuft eigentlich ganz gut, aber hey, ich bin easy peasy entspannt, stehe morgens um 10 Uhr auf und so weiter, läuft schon irgendwie. Wie hört sich das an in den Ohren eines Westeuropäers?
Wie man zuletzt immer mehr merkt, verschiebt sich dieses Bild ja auch. Ja, aber wenn ich jetzt.
Aber nee, erstmal, ja, oder? Wie hört sich's erstmal an?
Ja, also in meiner Altersgruppe, ja, genau. mit den bisher noch nicht so viel Gedanken, die ich mir rund um dieses Thema gemacht habe, hört sich das natürlich so an, was macht der falsch und das kann ja wohl nichts werden. Ja, also.
Richtig.
Und das sind aber natürlich zum Teil auch natürlich Trugschlüsse. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich, gerade wenn wir auch an die junge Generation denken, die da heranwächst und mehr in den Arbeitsmarkt drängt, vielleicht nicht mehr die Triggerpoints, die Antriebsmomente, die hier primär jedenfalls für die zukünftige Ausrichtung eines Berufslebens gelten mögen. Mhm. Ich will es nicht verallgemeinern, ja. Aber erlebe ich auch in der Praxis schon.
Natürlich, ich glaube, wir erleben das alle, wenn wir mit Menschen arbeiten. Aber ich glaube, es wäre der falsche kausale Trugschluss. Nee, es wäre der falsche kausale Schluss. So, und es wäre ein Trugschluss, so muss man sagen. Wenn man denken würde, aha, die jungen Generationen lassen sich jetzt von der Arbeit nicht so sehr irgendwie motivieren, sich in Stress zu begeben, dass dann hier kein Stress vorherrscht. Ich denke, Sie als Apotheker werden es am besten wissen. Die Zahlen für Medikamente gegen Angststörungen, Depressionen und andere Themen, die mentale Gesundheit angehen, steigen immer weiter. Und die Zahlen derjenigen, die unter 18 sind, sind erschreckend hoch. Das heißt, die Medikamente werden schon mit 15 tatsächlich verschrieben. Und diese Karriere setzt sich in der Regel dann eben weiter fort. Und das heißt, das, was wir hier sehen, ist eine Verschiebung. Vielleicht nicht mehr der Stress, über den wir gerade jetzt sprechen, im Sinne von, ich muss wichtig sein in irgendeiner Form und baue mir so den Stress auf, sondern eher eine Form von sozialen Themen, also intersozialen Aspekten, aber eben auch Zukunftsängste, Klimawandel und diese Dinge, die in irgendeiner Form auf die jüngere Generation einwirkt, die zu diesen Angststörungen und Stressthematiken hier führen. Also es scheint sich hier etwas zu verändern, wie die Welt wahrgenommen wird. Und es sieht nicht so aus, als würde sich Stress im Allgemeinen verringern in unserer Gesellschaft.
Diese Verschiebung, von der Sie gerade gesprochen haben, dem stimme ich auch zu. kommen sicherlich sofort viele, ja, das liegt alles nur an den sozialen Medien und an der Wahrnehmung und an der Präsentation, die da einhergeht mit den jungen Menschen und damit dann auch die, ja, Blase heißt es vielleicht auf der einen Seite, aber einfach dann die Wahrnehmungswelt, in der sie sich bewegen. Und das mag das eine Thema sein, auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht nur durch Themen wie den Klimawandel ausgelöst, aber auch durch diese soziale Armut, die durch die Covid-Pandemie natürlich da in vielen Fällen, gerade wo sich junge Menschen eben entwickelt haben, wo sie soziale Kontakte geknüpft hätten, leider nicht stattgefunden hat, dass sich da definitiv zu einem Anstieg von Medikamenten geführt hat, so wie Sie es vorher beschrieben haben. Die Trigger und die anspornenden Punkte, die die junge Generation auf den Weg bringen, möchte ich jetzt fast mal sagen, sind natürlich genauso vielschichtig, wie sie es bei uns waren. Ob das jetzt eine Verwirklichung war oder aber auch eine Umsetzung dahingehend, dass man Themen haben, die einem am Herzen liegen, aber natürlich auch die Wahrnehmung, ja, wie erfolgreich ist man denn. Aber was das zur Konsequenz hat, sind natürlich auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit, sei es mental oder aber auch physisch. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir heute uns in unserem Podcast Potential Unleashed bewegen. Was macht der Stress mit uns und unserem System, beziehungsweise, das haben wir ja schon besprochen, wie und was können wir tun, damit dieser Stress die Gesundheit nicht so enorm belastet, wie es leider manchmal eh schon tut.
Ja, in dem Sinn kann man es wieder zusammenfassen. Also, denn am Ende, egal ob wir jetzt den Stress in der Form erleben oder in einer anderen Form erleben, es ist etwas, was uns stark beeinträchtigt. Und Stress ist immer auch irgendwo mit ein Zeichen, dass mein Selbstwert nicht da ist, wo er sein sollte. Das heißt, mal die tiefer liegenden Konflikte sich anzuschauen, die unbewussten Überzeugungen, was ist zum Beispiel Erfolg, was ist erfolgreich, sich anzuschauen und dann eben zu gucken, wenn ich das herausgearbeitet habe, was ich meistens nicht so ganz alleine schaffe, aber wenn man sich dem annimmt, findet man die Wurzel und dann kann man Strategien entwickeln. Dann kann man sich selber Gerüste, an denen man sich im Akutfall entlanghangeln kann, bauen, um mit der Zeit eben genau das zu entwickeln, wovon ich vorher schon gesprochen habe, nämlich dieses Selbstvertrauen, in auch stressigen Situationen bestehen zu können, den Selbstwert aufzubauen und vor allem immer wieder, wenn man sich überwältigt fühlt von den Nachrichten, Social-Media-Themen, was da alles auf uns einprasselt, immer wieder den Weg in die innere Ruhe zu gehen. Also immer wieder dieses Stoppschild, das ich immer empfehle zu installieren im Kopf, dieses Stoppschild hochschnellen zu lassen und sagen, nee, Moment mal, wie lange hatte ich heute schon Medienzeit? Wie viel von diesen Nachrichten habe ich mir schon reingezogen? Mit welchen Menschen bin ich denn jetzt hier eigentlich umgeben? Es gibt ja diese Formel, ne? Die 5 Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, ergeben einen Querschnitt von mir selber. Also wenn ich merke, ich bin in einem Umfeld, das mir eigentlich ständig Energie zieht, dann sollte ich vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken und mir etwas Überlegendes zu ändern. Also hier Selbstfürsorge zu betreiben, um mehr und mehr A, die Verbindung zu sich selber zu stärken, immer wieder sich rauszuziehen aus diesen äußeren Umständen, die ich ja zum großen Teil nicht beeinflussen kann, und das sich beeinflussen kann, tatsächlich zu verändern, wenn es nicht stimmt für mich.
Ich habe dazu am Wochenende was ganz Nettes gelesen, ein Interview mit einer französischen Wissenschaftlerin, die sich mit Zukunft beschäftigt. Leider habe ich den Namen jetzt hier und heute gerade nicht aktuell bei mir, Asche auf mein Haupt, aber der Satz, den sie nannte, war in diesem Kontext Anwendung oder Verwendung der digitalen Medien, speziell des Handys. Sie sagte, ich verwende mein Telefon oder behandle mein Telefon wie einen Hund. Er kommt mir nicht an den Tisch oder auf den Tisch, er kommt mir nicht aufs Sofa und er kommt auch nicht in mein Bett. Und das fand ich auch nochmal, Thema Stoppschilder, auch nochmal eine ganz schöne Darstellung, wie ich mir damit einfach auch Freiräume schaffen kann. Und auch noch ein ganz spannender Punkt, den sie auch noch erwähnt hatte, sind diese ganzen sogenannten Alarme, die man sich im Handy einstellt, Eilmeldungen, die da plötzlich aufploppen, die eigentlich gar keine Eilmeldungen sind, weil Flugzeuge.
Haben Sie das, Herr Schwarz? Haben Sie Töne und Erinnerungen, Alarme?
Meine Kinder würden wieder sagen, der Papa weiß gar nicht, wie man das einstellt. Dementsprechend, nein, tatsächlich habe ich das nicht. Und ich bin da auch, was mein Telefon betrifft, wirklich ein zum Glück sehr, sehr passiver Umgänger damit. Wird mir aber natürlich von dritter Seite wieder vorgeworfen. Du bist ja nie erreichbar und wann antwortest du denn endlich mal?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe 1998 mein erstes Handy bekommen. Und dann war es natürlich schon toll, wenn das mal fünf Leute, die auch ein Handy hatten, die, wenn da mal einer angerufen hat. Also war da natürlich das
Klingeln. Ich habe eine Nachricht.
Ja, ich weiß nicht, ob man Nachrichten damals schon schicken konnte. Ich glaube nicht. Es war erstmal nur das Telefonieren und die Nachrichten kamen dann später, zwei Jahre oder so.
Achso, ja, die 160 Zeichen, die ominösen.
Ja, irgendwie so. Naja, wie dem auch sei. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das Gros, würde ich jetzt mal sagen, nicht alle, fällt mir auch in der Deutschen Bahn häufig auf, aber das Gros der Menschen auf Stummschalten übergegangen ist von diesen Geräten. Und das ist für das Unterbewusste, das sagt die Frau da schon ganz richtig, für das Unterbewusste auf jeden Fall eine Wohltat, weil diese Studien kennt man, jedes Piepsen, jedes Aufblinken am Handy, wenn das in mein Gesichtsfeld kommt, und in der Regel greifen wir alle 90 Sekunden nach dem Handy, by the way, meine Aufmerksamkeit stört. So, das heißt, wenn ich aber eigentlich 8 Stunden am Tag arbeiten soll, an was anderen, nehme ich an, als an dem Handy, und ich immer diese Nachrichten, dieses Blinken, dieses Piepsen, was auch immer bekomme, heißt es, mein Fokus geht weg zu diesem Handy, selbst wenn ich die Nachricht gar nicht aufschaue. Aber auch das hat man mittlerweile heraus. Also wenn ich die Nachricht gar nicht anschaue, bleibt es und spätestens, wirklich spätestens, nach 3 Minuten greift man zum Handy, weil man muss man schauen, was da jetzt passiert ist. Wahrscheinlich was höchst weltbewegendes. Und so, aber in dieser ganzen Zeit, lass es sein, 4, 5 Minuten, bin ich weg von meiner Arbeit. Wir brauchen ungefähr wieder 20 Minuten, um uns wieder zu fokussieren auf das, was wir da tun. So. Jetzt kann man sich das mal schnell ausrechnen, wie produktiv wir an so einem 8-Stunden-Tag sein können, nur wenn wir hier so ein Gerät haben, das uns ständig die Störfeuer legt.
Ich möchte gerne noch auf die andere Seite hinweisen, nicht nur eben bezüglich der Produktivität, sondern eben auch dann, wenn ich es dann doch vielleicht mal schaffe, ein bisschen in den Müßiggang zu kommen, sei es zu Hause oder auch mal auf dem Weg von oder zur Arbeit, einfach auch mal keinen Podcast zu hören. Also natürlich unseren schon, ja.
Sehe ich auch so.
Eindeutig. Nein, aber nicht schon ins Auto einzusteigen und zu sagen, hey, was höre ich mir jetzt an, wo muss ich jetzt sofort hin? Sondern sich einfach auch mal ein paar Wege zu gönnen, in denen mal nichts ist. Oder sonst eine Musik, die vielleicht auch nicht, die dann letztendlich wirklich entspannend ist. Oder nicht gleich wieder mit weiteren Gedanken assoziiert wird, sondern wirklich sich einfach mal zu befreien. Aber jetzt komme ich schon wieder so schlau um die Ecke. Aber zurückzukehren zu Ihrem Thema mit der Produktivität, bin ich da natürlich völlig bei Ihnen. Da haben Sie recht.
Gut, genau. Die Produktivität im Sinne einer Arbeitsleistung. Aber das, was Sie eben jetzt gerade an uns sagen, ist ein ganz wichtiger Aspekt noch, nämlich dieser Drang zur Selbstoptimierung. Und auch der kann schon wieder massig Stress eigentlich auslösen, weil jede Sekunde, jede Minute irgendwie in Anführungszeichen sinnvoll genutzt werden sollte. Und das an sich schon eigentlich wieder ein Stress ist, weil mein Gehirn ja eigentlich nie zur Ruhe kommen kann. Ja. Herr Schwarz.
Frau Reitinger.
So viele Dinge, die wir heute besprochen haben.
Und wie?
Was würden Sie sagen, ist das Wichtigste davon?
Die Quintessenz unserer ersten Folge rund um das Thema die Auswirkungen des Stresses auf die Gesundheit, denke ich, ist erstmal sich für sich selber bewusst zu machen, wie enorm der Stress auf die Gesundheit A in der Auswirkung ist, was die Gesundheit selbst betrifft, aber B, ich mir selber vielleicht einfach auch nochmal vor Augen führen kann, was sind meine Stressoren, über die wir ja auch zum Teil gesprochen haben. Und meinen eigenen Lebensalltag in den Fokus zu nehmen und dort daraus dann Konsequenzen für mich und meine Gesundheit zu ziehen.
Ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Und für diejenigen, die das vielleicht so ein bisschen interessiert, was man mit kleinen Mitteln tun kann, um dem Körper mehr Entspannung zu geben, dann würde ich einfach nur empfehlen, sorgen Sie für Nährstoffe. Am besten natürlich über die Ernährung, wenn das nicht ganz so klappt, mit einem guten Magnesium, Vitamin C, Vitamin B, Omega-3-Fettsäuren. Das alles hilft zur Entspannung. Es wirkt entzündungshemmend und es unterstützt die Gehirnfunktion, schützt also hier vor chronischem Stress. Schauen Sie auf eine gute Schlafhygiene, nehmen Sie Ihr Handy, so wie es Herr Schwarz gerade gesagt hat, nicht überall mit hin. Lassen Sie es beiseite, gerade wenn es um Schlafzimmer geht, schalten Sie es aus, damit Sie da nicht noch weitere Strahlungen irgendwie abbekommen. Achten Sie auf regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und nehmen Sie sich ein paar Minuten, so wie ich es anfangs gesagt habe, immer mal wieder Zeit für einen kleinen Rückzug, kleine Reflexion. Für mich ist es immer wieder eine Herausforderung, ein kleiner Schritt. Und ich würde aber sagen, es lohnt sich, diese paar kleinen Dinge einzubauen in den Alltag und das wirkt schon was. Und wenn Sie merken, Ihr Umfeld tut Ihnen nicht gut, verändern Sie es.
Das ist so ein kleiner John Wayne-Satz zum Schluss. Gefällt mir sehr gut. Verändern Sie es. Jawohl. Nein. Wir haben viele kleine Schritte, haben Sie jetzt gerade nochmal formuliert, Frau Reitinger, sich dann auch mal zu überlegen, wenn die kleinen Schritte im einzelnen eigenen Umfeld so nicht zu tun sind, sei es durch Gespräche mit Freunden, aber vielleicht dann auch mal sich professionelle Hilfe und Unterstützung zu holen. Das mögen Coaches sein, das kann aber auch mal ein Gang in die Apotheke sein, denn gerade diese Themen rund um die von Ihnen angesprochenen Mikronährstoffe sind da tatsächlich sehr gut aufgehoben. Aber, wie wir ja schon festgestellt haben, ein großes Thema bedarf mehrerer Folgen. Und dementsprechend können wir Sie jetzt schon wieder darauf hinweisen, dass unsere nächste Folge sich auch um dieses Thema drehen wird. Oder, Frau Reitinger?
So ist es, Herr Schwarz. Das nächste Mal geht es tatsächlich um den Stress von der anderen Blickrichtung nochmal beleuchtet. Stress ist so ein allumfassendes Thema, gerade in unserer heutigen Zeit. Und ist halt zu wichtig, als dass man ihm nur eine Folge gönnen sollte.
Genau. Aber dann danke ich Ihnen jedenfalls, Frau Reitinger, für die heutige Folge. Hat Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht, auch wieder Neues gebracht, was ich für mich selber wieder verwenden kann. Und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und alles Gute.
Ich danke Ihnen, Herr Schwarz, und ich freue mich auf unser nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss.